Diegemann unterwegs. Zunächst gibt es eine kleine Vorstellungsrunde. Heute in der Sendung sind mit dabei
Beckmanns Werner vom Mundartarchiv Sauerland. In Kovenrode, ich leihe das Mundartarchiv Sauerland. Das ist ein Archiv, wo wir Tonabnahmen opbehält, da ich dann auch verschriftlich weht. Und wo auch viele Leute hier noch kommen, da ich denen dann helfe, wenn sie was Plattdeutsches hat, zum Beispiel Seminararbeiten von Studenten oder Arbeiten von Schülern, von Schülern. Und die wichtigste Arbeit ist, dass ich Interviews mache mit Leuten, die noch Plattdeutsch kommt. Das wird dann hinterher in der Schrift abgenommen und eine Tonkassette dabei tun oder eine CD. Und dass man das hören und kann lesen. Das ist die Hauptaufgabe für mich.
Hildegard Becker, ich bin hier aktiv Mitarbeitende im Förderverein. Ich biete Führungen an, einmal im Rahmen unserer regelmäßigen Führungen, jeden zweiten und vierten Sonntag, mit vielen anderen abwechselnd. Ich führe auch Gruppen auf Anfrage, Kirchengemeinden, Vereine, auch Geschichtsvereine, ehemalige Abiturienten fragen manchmal nach. Ich helfe bei Bewirtung von Gästen, egal ob wir hier Kinoaufführungen haben, Theateraufführungen oder geführte Gäste. Und ich engagiere mich auch in der Kontaktpflege, auch in Richtung Sauerland.
Volker Becker, Bürgermeister der Gemeinde Diemelsee. Ich bin selbst Mitglied auch hier im Förderverein. Und die Gemeinde Diemelsee ist natürlich stolz, dass wir so ein schönes Kloster hier in unserer Großgemeinde haben. Es ist doch ein wichtiger und guter Treffpunkt mittlerweile geworden. Es gab zwar am Anfang sehr viele Kritiker, aber die konnten wir inzwischen auch überzeugen, sich für das Kloster einzusetzen. Und ich unterstütze den Verein, wo ich kann, gerade wenn es auch darum geht, Fördergelder zu bekommen oder hier und dort auch mal so ein Türchen zu öffnen. Die Gemeinde unterstützt hier die Arbeit nachhaltig. Und danke natürlich auch dem Förderverein, dass die so fleißig immer dabei sind.
Ja, und dass das Kloster hier steht und erhalten bleibt, denn es sollte ja sogar schon mal abgerissen werden.
Ja, aber da sind wir weit weg von.
Gut, dass das nicht passiert ist. Unser nächster Gast stellt sich bitte vor.
Ja, mein Name ist Karl Baus. Ich bin seit 45 Jahren hier und bin von Anfang an hier mit dem Förderverein verbunden. Ich habe in meiner beruflichen Zeit habe ich an der Universität in Münster Theologie gelehrt und studiert habe ich außerdem auch Philosophie und Geschichte und beschäftige mich hier vornehmlich mit der Geschichte des Klosters und mit der Ausbildung von Klosterführerinnen und Klosterführer gemeinsam mit meiner Frau Nora.
Karl-Heinz Behle aus dem Nachbarort Benkhausen. Ich bin Mitglied hier im Förderverein auch und was mich so verbindet hier mit dem Kloster ist besonders jetzt auch das Friedensgebet, was hier stattfindet. Einmal im Monat, jeweils freitags, immer zur gleichen Zeit. Das Kloster hat eigentlich benediktinische Traditionen und hier das Kloster ist eigentlich ein Freiraum, so empfinde ich das, der ja darauf wartet, wieder gefüllt zu werden. Unter dem bin ich jetzt unabhängig hier vom Förderverein Kloster, bin ich auch Leiter des Plattdeutschen Arbeitskreises des Geschichtsvereins Bezirksgruppe Diemelsee.
Mönche und Geistliche fehlen hier im Kloster, aber sie bringen wieder Leben rein.
Ich finde es spannend, einfach abzuwarten, wie sich das entwickelt. Und ich denke auch, man braucht da nichts zu übereilen. Es zeigt sich so im Laufe der Zeit. Und vielleicht ist das Kloster auch, gewissermaßen ein Denkmal dafür, was die Reformation hier bei uns hinterlassen hat, nämlich Raum, der wieder gefüllt werden kann.
Dann begrüßen wir hier in der Runde noch den Chef vom Förderverein.
Ja, ich bin der Helmut Walter. Ich bin eigentlich kein geborener Flechtdorfer. Ich bin erst seit 1968 im Flechtdorf, also zugereister, wie man so schön sagt.
Dann sind Sie ein Buiterling.
Ja, Blutgruppe I, ne? Inge Frigget, Blutwurst, Fräden, Mohlheil, ne? Gerade die Zugereisten oder Inge Frigget haben ja manchmal einen etwas besseren Blick auf bestimmte Dinge, wie die, die schon immer hier gewohnt haben. Und vielleicht ist das auch ein Grund gewesen, dass es mich hier, ja, hier an dieses Kloster gezogen hat. Ich bin seit Gründung des Fördervereins der erste Vorsitzende dieses Vereins und ja, eigentlich in dieser Funktion Mädchen für alles. Irgendwo ist man für alles zuständig immer und das ist nun mal so. Einer muss machen und muss vorne weggehen und das ist so mein Job. Ich bin also von Haus aus Geodät. Ich habe also das Vermessungsgeschäft gelernt, studiert. Und ja, in dieser Eigenschaft kommen einem natürlich viele Dinge hier zu Pass. Man kann sich mit Plänen auskennen. Man kann auch mal schnell eben eine kleine Vermessung machen und solche Dinge, die so anfallen. Also man kann auch sich mit Architekten schon mal streiten. Und das gehört eben alles mit zu diesem Geschäft. Und ich stelle immer wieder fest, dass dieses Projekt Kloster Flechtdorf also ein unwahrscheinlich vielseitiges Projekt hat mit ganz, ganz vielen Facetten, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Das geht vom Spirituellen über das ganz Praktische, über handwerkliche Tätigkeiten in die Geschichtsforschung hinein. Also und. Das ist also ein hochinteressantes Thema und ich wünsche mir eigentlich, dass noch mehr Leute zu uns finden, die sich hier mit einbringen in unseren kleinen Arbeitskreis.
Getreu Ihrem Motto, neuer Geist in alten Mauern.
So ist es. Und den neuen Geist, ich denke, den haben wir schon hier reingebracht. Die Mauern sind zwar immer noch alt und wir sind dabei, auch diese Mauern peu à peu instand zu setzen und weiterzuerhalten. Bloß das ist natürlich nicht mit gutem Willen getan. Das braucht viel Geld oder brauchen wir viel Unterstützung. Und unser Bürgermeister gehört also zu denen, die uns hier ganz maßgeblich hier unterstützen. Und dafür möchte ich auch an dieser Stelle mal mein herzliches Dankeschön sagen. Er kommt immer zu kurz. Oder die Gemeinde, die immer mit vorweg geht und vieles hier auch mit anstößt, wäre das alles nicht machbar.
Hochsauerlandwelle. Hegemann unterwegs.
Ja, wir wollen einmal unseren Hörern vor allen Dingen in Arnsberg, in Sundern, in Eslohe, die etwas weiter weg wohnen, den Weg ins Kloster Flechtdorf ebnen. Entdecke, wo du lebst und das Kloster liegt ja vor den Toren Westfalens. Es ist nicht weit von der Landesgrenze entfernt zwischen Marsberg und Korbach. Aber ich will dem jetzt nicht so viel wegnehmen, denn wie sie das Kloster erreichen, das sagt uns nämlich jetzt der Bürgermeister Volker Becker.
Ja, das Kloster kann man prima erreichen, natürlich mit dem Auto. Kein Thema. Man kann aber auch hier prima wandern. Über den Diemelsteig, das Kloster liegt direkt am Diemelsteig, aber auch die öffentlichen Verkehrsmittel lassen alles hier zu, dass man auch hier das Kloster in Flechtdorf prima erreicht. Flechtdorf selber, ein Ort unter 13 Ortsteilen der Großgemeinde Diemelsee. Wir sind eine Flächengemeinde, haben knapp 5000 Einwohner und Flechtdorf hat rund 530 Einwohner. Flechtdorf ist dörflich strukturiert, hat einen großen Arbeitgeber, die Firma Weidemann, die Radlader herstellen. Das ist sehr gut hier für uns in der Region, nicht nur aus steuerlichen Gründen, sondern insbesondere haben wir dort sehr viele Arbeitsplätze, sprich die Diemelseer können vor Ort auch arbeiten, ohne dass man weit fahren muss.
Ja, Sie haben natürlich den Anziehungspunkt, den Diemelsee, den Sie sich so ein bisschen mit Marsberg teilen. Das ist natürlich der eine große Touristenmagnet. Aber jetzt haben Sie ja hier auch dieses Kleinod, würde ich mal sagen, das Kloster. Haben Sie es an der Backe oder wie würden Sie es eher sagen?
Nein, an der Backe haben wir es nicht. Auf jeden Fall ergänzt es prima das Programm oder die Angebote, die wir hier haben. Neben dem Diemelsee ist natürlich das blaue Auge, keine Frage. Das Kloster ergänzt das Programm hier prima und wir versuchen natürlich auch von der Gemeinde Diemelsee hier das touristisch mit zu vermarkten. Mittlerweile finden ja auch hier viele kulturelle Veranstaltungen statt, die auch gesponsert werden oder mittlerweile Open-Air-Kino, was sehr gut angenommen wird. Einfach eine super Atmosphäre hier. einem nicht alltäglichen Standort und da sind wir auch stolz drauf.
Neben dem Diemelsee und dem Kloster Flechtdorf haben wir natürlich auch noch was mit Bergbau zu tun hat. Das wollen wir auch noch erwähnen, Herr Becker.
Die Grube Christiane in Adorf, die hier auch vom Knappenverein ehrenamtlich betreut wird, immer wieder ein wichtiger Magnetanziehungspunkt hier für viele Gäste, auch Einheimische. Und dort findet auch eine gute Zusammenarbeit mit den Gershagenern statt. Man ergänzt sich prima, man singt zusammen, man feiert zusammen. Man macht halt sehr, sehr viel, um die alte Tradition des Bergbaus auch zu erhalten.
Hochsauerlandwelle. Hegemann unterwegs.
Wie hat das hier angefangen in Flechtdorf? Es ist ja ein ziemlich imposantes Bauwerk. Die Anfänge des Klosters, die Gründung, wer sagt was dazu?
Dazu machen wir eine Zeitreise rückwärts von etwa 900 Jahren. Und ich sage vorweg, kein Kloster ohne Gründungslegende. Angesprochen wurde hier schon der Diemelsee. Direkt auf der Nachbarschaft ist der hohe Berg, auf dem die Grafen von Padberg residierten. Und der letzte seines Stammes, Graf Erpo, hatte Streit mit den Einwohnern von Horhusen, heute Niedermarsberg. Die beiden Orte liegen etwa 10 Kilometer auseinander. Er wollte die Stadt durch eine Feuersbrunst einäschern. Er sammelte also eine stattliche Streitmacht um sich herum und mit seinen Mannen ritt er auf Horhusen los. Die Einwohner sahen den Zug kommen, hatten wahnsinnig Angst. Wo finden wir Schutz? Sie versuchten's in der Kirche und einige Bewohner kamen dann auf die Idee, aus dieser Kirche des heiligen Magnus ein Bildnis des Gekreuzigten rauszuholen und es dem Angreifer entgegenzutragen, in der Hoffnung, ihn damit beruhigen zu können. Als Erpo diesen Zug auf sich zukommen sah, ein mutiger Mann ging vorweg, die Hände weit ausgestreckt, das Bildnis des Gekreuzigten vor sich her tragend, zog Erpo wutentbrannt sein Schwert aus der Scheide und haute zu und hieb einige Stücke aus der Dornenkrone. Da traf ihn der Bannstrahl Gottes. Seine Schwerthand verkrampfte, hing dann schlaff herab. Erpo spürte Gottes Zorn, seine Schwurhand konnte er nicht mehr gebrauchen. Zur Sühne gelobte er, wie es damals hin und wieder üblich war, ein Kloster zu stiften. Und so entstand um 1101 oder 2 der Anfang des Klosters, nicht sofort in Flechtdorf, erst in Boke, südwestlich von Paderborn. Und später wurde wegen Erbstreitigkeiten mit der Familie seiner Frau Beatrix von Nidda dann das Kloster dahin verlegt, wo Erpo Eigentum hatte, nämlich hier nach Flechtdorf.
Wie muss man sich so eine Klosterverlegung vorstellen? Haben die das Stein für Stein in Boke abgebaut und hier hingebaut?
Nein, die Kirche in Boke steht heute noch. Nur hier wurde neu gebaut.
Ja, natürlich gehörte ja dann dazu ganz wichtig ein personelles Inventar. Das kam vor allen Dingen aus dem Kloster, aus der Abtei Abdinghof in Paderborn. Und der erste Abt kam auch von dort. Ganz wichtig war die Translatio, die Übertragung der Gebeine des heiligen Landelin, eines westfränkischen Heiligen, der nach Boke verbracht worden war in der Karolingerzeit und der nun seine neue Heimstatt im Kloster Flechtdorf fand. Allerdings gab es in Flechtdorf bereits im Gegensatz zu Boke schon eine Marienkirche, die wahrscheinlich schon in die Zeit der Sachsenmissionierung fällt.
Hochsauerlandwelle. Hegemann unterwegs.
Die Benediktiner kamen hierhin.
Es waren Benediktiner. Bischof Weinberg von Paderborn hatte sie nach Abdinghof geholt und Nun war also Flechtdorf die einzige Tochter übrigens des Klosters Abdinghof.
Aber das Kloster Flechtdorf damals im Erzbistum Köln, richtig?
Na, das stimmt so nicht ganz. Also zunächst einmal 1120 hat also Beatrix von Nidda die Frau Erpus allerdings im Vermächtnis ihres Mannes das Kloster in geistlicher Hände übergeben und hat es dem Erzbischof von Köln verkauft. Das heißt, die gesamte Grafschaft Padberg stand unter der Schutzherrschaft der Kölner, der Erzbischöfe. Das war eine sehr komplizierte Situation, weil der Ortsordinarius, also der Chef der Diözese, in der das Kloster lag, war der Bischof von Paderborn. Und das gab von vornherein, gab das Spannungen, die also bis in die Neuzeit hinein dann auch entsprechend ausgetragen wurden.
Das denke ich auch, dass die Krach miteinander hatten, vor allen Dingen auch Machtkämpfe, weil ja hier so immer die Grenzlage war. Oberalme, Erzbistum Köln, Niederalme, Paderborn, das gleiche mit Niedermarsberg und Obermarsberg.
Ja, das ist richtig so. Also dieser Konflikt, der verschärfte sich natürlich noch dadurch, dass plötzlich hier eine dritte Macht auftrat, nämlich die Grafen von Waldeck. Die Waldecker Grafen waren ja eigentlich eine Abspaltung von den westfälischen Grafen von Schwalenberg, benannten sich nach einer alten Burg, die hier an der Eder sich befand. Und die waren höchst interessiert daran, vor allen Dingen am Amt des Vogtes.
Kann man sagen, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte?
Ja, soweit ist es dann doch nicht gekommen, denn Sie wissen ja, irgendwann wurde der Erzbischof von Köln wurde immer mächtiger, er wurde schließlich Herzog von Westfalen, das heißt also eigentlich des Südwestfalens, also des Sauerlandes, wenn man so will. Und das hatte natürlich dann entsprechende Folgen. Also das war schon dann, gab es also einen neuen Streitpunkt gewissermaßen, also zwischen Köln und dem neu erstehenden Waldeckschen Grafenhaus, später Fürstentum.
Hochsauerlandwelle. Hegemann unterwegs.
Die Reformation gestaltete sich recht schwierig. Das heißt also, die Landesherren, die Grafen hatten sich inzwischen in einige Familienteile aufgespalten. Das wurde aber dann geregelt zwischen den unterschiedlichen Häusern Waldeck, dass man 1525 beschloss, die lutherische Lehre einzuführen. Und das rief dann natürlich sofort Köln auf den Plan und die machten alte Rechte geltend und sagten, wir sind die Schutzherren hier und nicht ihr. Es gab einen langwierigen Streit, der vor dem Reichskammergericht ausgetragen wurde und eigentlich erst 1591 beendet wurde.
Mit welchem Urteil? Wie ging das aus, das Reichskammergericht?
Ja, es konnte gar nicht anders ausgehen, als ja vorausgegangen war ja 1555 der Augsburger, sogenannte Augsburger Religionsfriede, cuius regio, eius religio, also wer die Herrschaft hat, der bestimmt auch über die Religion. Das Kloster lag auf dem Territorium der Waldecker und damit war also die Zukunft schon geklärt. Aber der Prozess lief weiter bis noch 40 Jahre weiter, bis endgültig beschlossen wurde, Waldeck ist der ordentliche Besitzer des Klosters.
Was geschah denn dann mit den Benediktinern?
Die Benediktiner waren inzwischen eigentlich nur noch auf zwei Leute zusammengeschrumpft, auf den Abt und einen Mönch. Einen Abt, der aus Lippstadt stammte, der hier aber auf, sagen wir mal, merkwürdige Weise sich aufführte, nicht mehr wie sich Benediktiner aufführen. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts hat er seine geistlichen Gewänder abgelegt und ansonsten ein recht, man kann schon sagen, lasterhaftes Leben geführt, weshalb er auch vor Gericht stand, weil er sich mit seiner Magd eingelassen hatte. Er wurde also abgesetzt, er floh nach Westfalen, zunächst nach Bredela und von dort weiter und wurde ein Kornschreiber bei einem adeligen Herrn in Westfalen.
Hochsauerlandwelle. Hegemann unterwegs.
Das Kloster wurde nun offiziell aufgelöst und wurde dem Waldecker Zweig der Eisenberger zugeschlagen. Und die errichteten hier zunächst einmal so etwas wie ein Armenhaus. Ein Armenhaus, das heißt also arme Leute, die, wir würden heute sagen, Obdachlose, fanden hier Zuflucht im Kloster. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Betreuung sehr schlecht war eigentlich und dass in dieser Zeit auch sehr vieles von der Substanz des Klosters zerstört wurde in dieser Zeit. Und dass der Graf das auch nicht so aus christlicher Nächstenliebe betrieb, was er da tat, sondern er kriegte ja einen großen Gutshof dazu mit Höfen und Wäldern und so weiter. Das war also schon ein gutes Geschäft, was er da macht. Aber das hielt ja auch nicht lange vor, denn es stand ja unmittelbar der 30-jährige Krieg bevor. Darunter litt das Kloster dann ganz besonders. Es brach vermutlich durch Kriegseinwirkungen im Jahr 1639 ein großes Feuer aus, was erhebliche Teile des Klosters zerstörte. Und dann nochmal, circa 30 Jahre später, gab es nochmals einen Großbrand, der das gesamte Chor zerstörte. Unter dem ersten Fürsten in Waldeck wurde es dann wieder einigermaßen restauriert, zumindest für den Gottesdienst. Aber es wurde auch ein Landeshospital errichtet für Kranke. Es war ein Mütterheim und gleichzeitig gab es auch hier, das ist vielleicht auch interessant zu wissen, ein Predigerseminar. Ein Predigerseminar, von dem wir seit einigen Jahren wissen, dass es das erste evangelische Predigerseminar der Welt vermutlich war.
Ein Prediger ist ein evangelischer Geistlicher. Es kommt daher, in der evangelischen Kirche ist während eines normalen Hauptgottesdienstes die Predigt die Hauptsache. Und weil das die Hauptfunktion auch eines Geistlichen in der evangelischen Kirche ist, bei den Calvinisten noch stärker als bei den Lutheranern, wird der evangelische Geistliche auch Prediger genannt. Man kann es auch gleichsetzen mit Pastor oder Pfarrer.
Es war eine pietistische Richtung, die also dieses Predigerseminar betrieb. Und das wurde von den landständischen Geistlichen, den Pfarrern hier, sehr ungern gesehen, diese Art und Weise des Christseins, des Evangelischseins. Und insofern wurde es dann nach einiger Zeit auch leider schon wieder aufgelöst.
Die Äbtissin im Kloster Schaken, das in der Nachbarschaft liegt, hatte einen Hofprediger, dem sie sehr zugetan war. Und sie war ihm so sehr zugetan, dass sie eines Nachts mit ihm auf und da durchging. Und muss man natürlich wissen, dass diese Äbtissin eine Schwester des Fürstenhauses war. Und das kam da gar nicht gut an. Und ich fürchte immer, dass das auch der Auslöser dafür war, dass die Pietisten hier ziemlich schnell das Land verlassen mussten.
Hochsauerlandwelle. Hegemann unterwegs.
Das alte Hospital in den Klostergebäuden ist Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen worden. Und man hat also das neu aufgeführt. Man hat aber im Grunde genommen den alten Geist der Diakonie, der ist erhalten geblieben. Und auch heute, wenn ich das richtig weiß, befindet sich das Landeshospital wieder in der Obhut der Diakonissen von Arolsen.
Helmut Walter, wie ging das mit den Besitzverhältnissen hier weiter? Irgendwann gehört es dem Grafen nicht mehr.
Mit dem Fürstenhaus ging es ja dann eigentlich, ja, nach dem Ersten Weltkrieg ging schon bergab, dass man dem Fürsten so Befugnisse abgenommen hatte und es ging dann mehr in die Kreisebene über, dass der Kreis Waldeck hier entstand, eine politische Institution. Es gab auch eine Regierung in Arolsen und man muss also wissen, dass das Fürstentum Waldeck war ja ziemlich lange ein selbstständiger deutscher Staat. Da sind die Waldecker eigentlich heute immer noch sehr stolz drauf und sie lieben ihr Waldecker Lied und halten das bei jeder Gelegenheit hoch, bei jedem Schützenfest wird das gesungen. Es kam also dann mit diesem Kloster Flechtorf die Situation, dass man irgendwann zu dem Schluss kam, also wir haben hier das alte Pflegeheim und in den Klostergebäuden, was machen wir da drin? Wir machen dass wir einen Bauernhof führen, wir das, wir machen Landwirtschaft. Und der Rentmeister, der eingesetzt wurde, um das hier zu betreuen und zu führen, hat er also auch meistens ja, so das Amt eines Pfarrers hatte, so auch die geistliche Aufsicht über die Heiminsassen hatte. Der wurde also ja quasi von der Walliker Regierung hier eingesetzt. Es war eigentlich ein sehr begehrter Posten und der eigentlich auch ganz lukrativ war, der hier gerne wahrgenommen wurde. Es gab natürlich dann immer so diese Situation mit den Abgaben und die ja aus der Klosterzeit her immer noch herrührten, dass die Bauern Abgaben leisten mussten für das Land, was sie vom Kloster gepachtet hatten. Und das war natürlich immer ein Ärgernis. Und wenn die Zeiten schlecht waren, die Ernten schlecht waren, dann war es also schwer, den Zehnten als Begriff aufzubringen. Und es kam dann zu einer Situation im Jahr 1848, als in Deutschland so die Revolution umging, dass das Kloster dann von einer Horde Wermichhäuserbauern gestürmt wurde hier und man hat das überfallen. Also das waren ganz wilde Zustände. Das ist eigentlich eine ganz eigene Geschichte nochmal. Das zeigt aber, dass die Führung dieses Klosters immer schwieriger wurde. Und man entschied dann im Jahre 1968 von Seiten des Landkreises oder ja, das Domanium, das Kloster lohnt wirtschaftlich nicht mehr, die Landwirtschaft lohnt wirtschaftlich nicht mehr. Wir trennen das auf, wir verkaufen die Klostergebäude mit Ausnahme der Kirche an einen privaten Landwirt. Dem hat man dann das Kloster hier oben schmackhaft gemacht. Der ist dann hier hergezogen, hat diese Gebäude übernommen. Dem hat man natürlich gesagt, du ziehst hier ein denkmalgeschütztes Objekt ein, also bitte schön, halt das in Ordnung und bitte nichts verändern. Und das hat er eigentlich auch getan. Er hat nichts verändert. Mit der Ordnung ist das noch eine andere Sache. Man muss natürlich, um solche Gebäude zu erhalten, hin und wieder mal was tun dran. Und da hat es eben dran gemangelt, sodass also dieses gesamte Objekt ziemlich heruntergekommen war. Und die Ecken waren gut vollgeräumt. Und also dieser Landwirt hat dann also von 1968 bis 2006 eigentlich hier gewohnt, gearbeitet, das heißt die erste und zweite Generation. Und es kam dann die Situation, dass dieser Landwirt in eine Insolvenz mündete. Und das Kloster sollte versteigert werden. Und das war also der Anlass damals, dass wir uns hier zusammengesetzt haben und gesagt, so, was wird denn jetzt mit diesen Gebäuden da oben? Es gab also auch Überlegungen, ja, das ist ja alles baufällig, das reißen wir ab. Und dann haben wir die Kirche noch da stehen und was soll man mit dem ganzen anderen Kram? Und solche Überlegungen wurden angestellt. Dann haben wir gesagt, das kann es ja eigentlich nicht sein. Wir müssen uns da einmischen. Und da haben wir 2006 einen Verein gegründet, einen Förderverein, der sich versucht hat, einzumischen in die Dinge. Und es wurde dann ein Gutachten erstellt, ein Wertgutachten, was das Ganze denn alles wert sei für die Versteigerung. Und dieses Gutachten brachte also den Verkehrswert von 1 Euro. Und da haben wir schon gesagt, naja gut, den können wir uns leisten, dann steigern wir eben. Dann kam die Denkmalpflege auf den Plan und gesagt, nee, also so nicht. Das Ganze hat ja einen gewissen Denkmalwert und den hat man mit 20.000 Euro festgesetzt. Und da war das schon teurer. Und ja, was nun? Wo kriegen wir 20.000 Euro her, um das jetzt in sichere Hände zu überführen? Wir sind dann ein bisschen sammeln gegangen in der Umgebung bei Banken, wo man üblicherweise hingeht und man anfragt, ob es denn möglich wäre. Und alle fanden das gut, dass der Verein sich so um dieses Kloster kümmern will und bemüht hat. Und im Endeffekt kam es dann 2007 dazu, dass bei der Versteigerung der Karl Baus und ich die Hand gehoben haben und haben gesagt, ja top, ja, wir machen das und haben die 20.000 Euro auf den Tisch gelegt und dann hatten wir es an der Backe.
Ich finde das allerdings ein bisschen fies, weil wenn da auf einmal der Denkmalschutz, jetzt natürlich nicht der LWL-Denkmalschutz in Nordrhein-Westfalen, da hier sind ja andere Zuständigkeiten, müssen wir ja sagen, wer ist hierfür zuständig?
Ja, das ist das Landesamt für Denkmalpflege in Wiesbaden zuständig. Für uns hier, das ist so für das gesamte Land Hessen.
Das Denkmalamt hat ja ein bisschen gepokert, muss man schon sagen, denn es hätte ja auch alles abgerissen werden können, wenn sie das Geld nicht aufgebracht hätten. Was wäre dann gewesen?
Ja, im Nachhinein beurteile ich die Sache eigentlich etwas anders. Es war vielleicht gut mit diesen 20.000 Euro, denn es gab durchaus Interessenten, die Teile dieses Objekts, Teile der Gebäude gerne gehabt hätten. Hier eine Garage und da dies und da das. Dann wäre das zerlegt worden in kleine Teilstücke. Und dieses Ansinnen war bei der Versteigerung, kam das auch noch zum Ausdruck. Und bis dann der Versteigerungsbeamte gesagt hat, nee, alles oder nichts. Und da war also diese 20.000 Euro Hürde natürlich eine Hausnummer, die erstmal überwunden werden musste. Und so kam es also dann, dass der Förderverein dann Eigentümer dieser Klostergebäude geworden ist und ist das auch bis heute.
Also Sie mussten aber jetzt nicht noch irgendwie hatten nicht noch einen Bieterwettstreit, sondern das war dann auch die Grenze, die auch keine anderen dann überschritten haben.
Genau so war es. Also es ging keiner mehr mit und die 20.000 war also wie gesagt die Messlatte, die hoch genug lag dann.
Ja, und heute kommt man aus Wiesbaden gerne herüber und bestaunt, was Sie alles so geschafft haben.
Ja, das war auch nicht immer so.
Dann haben Sie erstmal gesagt, ja, wir hätten gerne ein bisschen Eintrittsgeld, mal so 20.000 Euro.
Ja, natürlich. Ich meine, wir haben uns natürlich schon im Vorfeld eigentlich Gedanken gemacht, können wir das überhaupt übernehmen? Ist das überhaupt machbar, darstellbar? Denn es war uns schon klar, dass das alles hier viel Geld kosten würde und langen Atem brauchte. Und da braucht man natürlich Unterstützer. Und irgendwann kommt natürlich die Denkmalpflege dann auch wieder mit ins Boot. Wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt gucken, wie wir das hier weiterentwickeln können. Und dann ist man eigentlich gut beraten, wenn man möglichst viele Leute mit dabei holt, damit man nicht hinterher dann die große Überraschung erlebt, wenn man seine Pläne fertig hat und dann gesagt wird, age, aber so nicht. Und so kam das dann, dass wir mit der Denkmalpflege also ein ziemlich enges Verhältnis aufgebaut haben und die uns auch wirklich großzügig gefördert hat bei den ersten Sanierungsmaßnahmen, die wir hier durchführen mussten.
Hochsauerlandwelle. Hegemann unterwegs.
Ja, ganz entscheidend war für uns die Anerkennung als Baudenkmal von nationaler Bedeutung. Das hat zur Folge, dass der Bund fördert und wenn der Bund fördert, fördert auch das Land, in unserem Fall eben Hessen. Also wenn wir diese Anerkennung nicht bekommen hätten, wäre es unwahrscheinlich schwierig geworden, die Gelder zu bekommen, die absolut nötig sind, hier den baulichen Verfall überhaupt aufzuhalten.
Sie haben ihn aufgehalten, natürlich immer Stück für Stück. Man kann nicht alles auf einmal schaffen. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Wie sind Sie vorgegangen?
Abschnittweise. Also wir sitzen hier heute im ehemaligen Abtshaus und dieses Gebäude drohte wirklich ineinander zu stürzen. Hier wäre dann nur ein Haufen Steine übrig geblieben. Ein ganz wertvolles Gebäude aus der Gründungszeit des Klosters. Und hier hat man mit viel Engagement, mit viel Geld und auch mit neuen Ideen gearbeitet, um dieses Gebäude vor dem Verfall zu retten. Man sieht das nicht, aber es sind hier unter dem Fußboden Verspannungen eingelassen in das äußere Mauerwerk, die alles zusammenhalten. Es drohte, dass das Dach die Mauern nach außen wegdrückte. Und wir hoffen, dass man jetzt für einige hundert Jahre dieses wertvolle Gebäude gesichert hat.
Ja, also mich trägt das Gebäude schon, da bin ich ziemlich beruhigt. Das wird dann auch noch ein bisschen halten. Hildegard Becker, der Förderverein, hat ja den Flechtdorfer Klostertag ins Leben gerufen.
2008 war der erste Klostertag. Natürlich möchte man nach außen auch zeigen, dass das hier nicht irgendein altes Gebäude ist, sondern dass hier auch ein für die Region ein gewisser kultureller Mittelpunkt war. Wir haben an diesem leider bisher ersten und einzigen Flechtdorfer Klostertag versucht, Angebote an unsere Gäste zu machen, die alle irgendetwas mit dem Kloster zu tun hatten. Da ging es auch um Essen und Trinken. Es ging darum, hier einen ökumenischen Gottesdienst zu feiern. Es ging auch darum, ganz viele Leute erstmal als Gäste hier zu haben. Leider haben wir in den letzten Jahren Schwierigkeiten mit Straßenbauarbeiten und auch mit eigenen Aufgaben der Sanierung, sodass wir auf den zweiten Klostertag noch zuleben.
Der Geist, der aus der Klosterzeit kommt, der ist auch hier noch ein bisschen spürbar und es ist nicht so, dass wir lustig hier drauf loswirtschaften und fröhliche Feste feiern hier in unseren Objekten. Also wir bedenken schon so ein bisschen, wo wir hier sind und dass das eben auch prägt.
Wir hatten also nicht nur Förderer gewonnen, sondern wir hatten vor allen Dingen auch den Kontakt zum Benediktinerkloster in Veschede gewonnen. Und das spielte doch dann eine ziemliche Rolle. Die waren also uns in vielen Fällen hilfreich. Und ich denke, wenn Helmut Walter eben vom Geist Benedikts gesprochen hat, dann haben die einen erheblichen Teil dazu beigetragen.
Hochsauerlandwelle. Hegemann unterwegs.
Wollen wir mal, Helmut Walter, noch ein wenig weiter über den Förderverein sprechen, damit sich unsere Hörer da auch mal ein Bild machen können. Wie viele Mitglieder haben Sie? Wir haben gehört, er wurde ja 2006 ins Leben gerufen. Wie viele Freunde und Förderer, wie viele Leute helfen da mit?
Also wir haben alles in allem mit Kind und Kegeln etwa 270 Mitglieder. Die kommen natürlich nicht alle aus unseren 530 Flechtdorfer Mitgliedern, sondern die rekrutieren sich eigentlich aus Mitgliedern in der Umgebung, aber auch quer durch die Republik. Also wenn wir mal diese Cluster uns angucken, wo sind die nächstmeisten Mitglieder nach Flechtdorf, da ist die nächstgrößte Gruppe, sitzt in Berlin. Und so setze ich das fort, dass wir also quer durch die Bundesrepublik unsere Nägelchen stecken können. Da fragt man sich natürlich, wie kommen die Leute von auswärts nach Flechtdorf? Teilweise sind das eben familiäre Beziehungen, wo wir gesagt haben, wir müssen Mitglieder werben und unsere Mitglieder wieder andere Familienmitglieder geworben haben. Aber es sind auch vielfach Familien, die in der Nachkriegszeit als Vertriebene hier einquartiert waren im Kloster und natürlich eine ganz besondere Beziehung zu diesem Kloster haben und eben jetzt immer mal wieder gucken, was passiert denn da eigentlich, was machen die denn? Und die gehören natürlich auch alle zu unseren Mitgliedern. Natürlich kann man nie Mitglieder genug haben. Das braucht man ja auch, um mit den Mitgliederbeiträgen bestimmte Kosten abzudecken, Versicherungen abzudecken und so weiter. Das ist einfach erforderlich. Was wir bräuchten, sind aber auch Leute, die praktisch halt mitarbeiten. Und da haben wir Gott sei Dank hier so eine kleine Truppe, die sich regelmäßig trifft, eigentlich von Anfang an, die hier die, ja, nicht nur die geistige Arbeit, auch die praktischen Arbeit, die Veranstaltungen mitplant. Was uns eigentlich fehlt, ist so eine Truppe von Baufacharbeitern. So drei Leute, die also hier ständig Zeit hätten, die in Pension sind, in Rente sind, handwerkliches Geschick haben. Damit könnten wir also richtig viel in den Wege setzen, ohne immer gleich die Fachbetriebe für teures Geld hier herbeizuholen. Was ist die Aufgabe des Fördervereins? Ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, es gibt also nicht die Aufgabe. Es sind ganz, ganz vielfältige Aufgaben, die hier anfallen. Das fängt an mit der Erhalt der Gebäude, mit Planungsarbeiten. Dann muss man natürlich auch sehen, dass die Finanzmittel herbeikommen, dass man Förderprogramme aufdeckt und Anträge stellt und die auch begründet und Kostenkalkulationen aufstellt. Das ist also alles ein ziemlich manchmal mühsames und auch teures Geschäft, um dann hinterher in den Genuss von Fördermitteln zu kommen, wie uns das gelungen ist mit dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes, wo wir jetzt schon zum zweiten Mal eigentlich eine Tranche zugewiesen gekriegt haben. Aber auch die Stiftung Denkmalschutz haben wir mit ins Boot geholt. Natürlich versucht man natürlich auch die Gemeinde mit zu beteiligen oder den Landkreis mit zu beteiligen, die sich also auch regelmäßig bis jetzt beteiligt haben. Dann muss man natürlich Spenden sammeln und man muss die Bescheidenheit so als Bittsteller eigentlich sich abgewöhnen. Man muss da etwas fester auftreten manchmal und muss überzeugen. Also die Beschaffung von Finanzressourcen ist also auch eine ganz wichtige Arbeit, die hier geleistet werden müsste. Denn ohne den Betriebsstoffgeld geht es hier auch nicht richtig weiter.
Hochsauerlandwelle. Hegemann unterwegs.
Wie wollen wir uns für die Zukunft weiter aufstellen? Der zweite Klostertag schon immer in der Planung, dass wir den gerne nochmal einen zweiten Tag aufmachen wollten. Der erste Tag war natürlich ein Bombenerfolg, war aber auch dem geschuldet, dass kurz nachdem wir hier das Objekt übernommen hatten, natürlich die Neugierde groß war. Wie sieht es denn da drin aus? Denn die Gebäude waren öffentlich nicht zugänglich und alle wollten mal da reingucken, wollten sehen, wie es aussah. oder ausgesehen hat. Und die haben natürlich dann auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen über die Zustände, die da waren. Aber wir hatten schon zuvor ein Jahr aufgeräumt, also ganz so schlimm war es nicht mehr. Also das war so in der Anfangsphase, war es eigentlich eine sehr schöne Zeit, weil die Euphorie sehr groß war, viele mit angepackt haben. Also wenn man geguckt hat, wenn es hier hieß, wir machen ein Wochenende Arbeitseinsatz, dann standen da wirklich mal 10, 15 Leute mit Schippe und Hacke. Und dann ging das richtig rund hier in diesen Gebäuden. Das war eigentlich sehr schön. Und ja, das hätte man eigentlich immer so weitermachen müssen. Aber das ist, was die personellen Ressourcen betrifft, natürlich endlich. Das kann man nicht so erwarten. Ja, wir versuchen natürlich auch ein bisschen in die Zukunft zu planen oder zu gehen, indem wir uns vernetzen. Vernetzung ist für uns ein ganz wichtiges Stichwort. Wir haben ja in der Nachbarschaft das Kloster Bredela, zu denen wir eigentlich von Anfang an, bevor wir hier begonnen haben, uns schon Rat und Ratschläge geholt haben, wie man sowas aufziehen kann. Wir versuchen also die Kontakte zu den in der Klosterlandschaft in Westfalen herzustellen. Neuere Projekte, die jetzt sich auftun, ist, es gibt ein Programm der Wanderdörfer im Sauerland. Da ist die Gemeinde Diemelsee seit neuestem auch Mitglied in diesem Verbund. Wir hatten in der letzten Woche eine Zusammenkunft da und haben uns überlegt, wie können wir da Beiträge leisten. Und es geht da ein bisschen auch um die spirituelle Landschaft, die wir hier haben. Und da gehört so ein Kloster natürlich auch rein. Das heißt, da wachsen ganz, ganz neue Perspektiven, die uns da demnächst beschäftigen werden. Natürlich Kulturprogramm in unseren Räumen in der wunderschönen Kirche haben wir eine ganze Reihe Konzerte schon machen können. Wir haben also, ich kann fast sagen, schon ein Stammpublikum, wenn in Flecht auf ein Konzert ist, dann wissen wir eigentlich auch ungefähr, wie viele Leute da kommen. Und das waren wirklich tolle Erlebnisse, das höre ich immer wieder, also dass Flecht auf da schon einen gewissen Namen hat jetzt. Ja gut, das ist alles nicht selbstverständlich. Das ist so der Arbeit des Fördervereins so ein bisschen geschuldet. Wenn man vor 10 oder 15 Jahren jemand gefragt hat, hier im Landkreis Flechtdorf, was verbindest du mit Flechtdorf? Dann hat man gesagt, die Mülldeponie und die Raketenstellung. Wenn man heute jemand fragt, was verbindest du mit Flechtdorf, dann sagen sie das Kloster. Das ist die Arbeit des Fördervereins in den vergangenen 10 Jahren gewesen.
Hochsauerlandwelle. Hegemann unterwegs.
Sie haben ja hier auch so eine Art Besucherzentrum geschaffen, dass man hier eben auch hinkommen kann, dass man hier sich willkommen fühlt.
Ja, natürlich. Wir haben Gott sei Dank viele Besucher, also ganz verschiedene Gruppen. Also gibt es also nicht so die Gruppe eigentlich. Aber die wollen natürlich betreut werden. Und die wollen auch kompetent betreut werden, denn die wollen was sehen, die wollen was erzählt bekommen und die wollen nicht irgendwelchen Quatsch erzählt bekommen, die wollen fundierte Informationen kriegen. Und wir haben also von Anfang an also Klosterführer, einen Trupp Klosterführer hier ausgebildet. Da ist der Karl Baus, die Nora Baus hier federführend gewesen, die uns die nötigsten Informationen da vermittelt hat und die wir halt dann eben bei dieser Gelegenheit weitervermitteln können. Mhm. Und ja, wir brauchten auch da schon wieder Zuwachs, weil wir alle nicht jünger werden und dann nicht mal älter werden und die Besucherzahlen steigen, Gott sei Dank. Das ist dringend notwendig, dass wir da auch noch viel tun müssen. Aber ich bin immer wieder erstaunt. Am Anfang habe ich immer gedacht, ja, diese alten Gemäuer, diese alten Steine, wer interessiert sich bloß für sowas? Und wenn man dann mit so einer Gruppe rumgeht und erzählt denen so anderthalb Stunden was, dann gehen die hellauf begeistert hier weg und fragen einem noch ein Loch in den Bauch hinterher, was man denn noch alles wissen müsste. Und das ist manchmal so interessant, so eine tolle Arbeit. Und vor allen Dingen ist das immer so eine Wundertüte. Wen hat man denn da jetzt vor sich? Manchmal kann man das so ein bisschen kalkulieren. Naja, das sind Wanderer, das ist eine Gruppe aus einer Gemeindefahrt. Aber da stehen manchmal richtige Fachleute plötzlich vor, denen erzählt man dann was. Und dann merkt man dann an den Fragen, holla, jetzt musst du aber aufpassen. Oder da ist mehr Fachwissen auf der anderen Seite, wie du selber drauf hast. Und das sind eigentlich die schönsten Führungen. Also da kommt man dann richtig ins Gespräch, da profitiert man auch selber richtig von dann.
Ja, vor allen Dingen, weil diese Fachleute sicherlich auch über dieses Kloster dann berichten, die es auch weitertragen.
Ja, ich hoffe doch sehr. Also wir hatten ja auch hier schon Versammlungen von Kunsthistorikern, die hierher gekommen sind. Was ist eigentlich an unseren Gebäuden so besonders dran, fragen wir uns. Wir haben hier Gebäude stehen, aufrecht stehen aus dem 12. Jahrhundert, aus Anfang des 12. Jahrhunderts, Profangebäude, also Wohngebäude. Suchen Sie mal in Norddeutschland Wohngebäude aus dem 12. Jahrhundert. Kirchen gibt es welche aus dieser Zeit, aber Wohngebäude aufrecht stehen nicht. Und das ist auch das Besondere hier dran. Also der Professor Wemuth, der seinerzeit ja noch Direktor in Dahlheim gewesen ist, den hatten wir auch ganz zu Anfang hier und der kriegte richtig leuchtende Augen, als er das gesehen hat hier. Und der hat uns auch viel Mut gemacht und gesagt, bleiben Sie da dran und machen Sie was. Und ich weiß nicht, ob das ohne den Pater Michael aus Königsmünster und den Professor Wemuth hier so weit gekommen wäre, dass wir diesen Schub auch von denen mitgenommen haben dann. Das war also ganz wichtig für unsere Arbeit.
Hochsauerlandwelle. Hegemann unterwegs.
2017, das Frühjahr ist da, das Frühjahr fängt an. Was können wir hier im Kloster Flechtdorf für Veranstaltungen erwarten?
Das nächste, was hier stattfinden wird in der Kirche, haben wir die Katharina von Bora zu Gast, die Frau vom Luther, in Form einer Schauspielerin, die also in diese Rolle schlüpft und dann etwas aus dem lutherschen Nähkästchen und Haushalt plaudern wird. Es wird eine ganz amüsante Veranstaltung. Darauf haben wir wieder ein Konzert mit einem Oktett aus Marburg, also ein reines Vokalkonzert, was auch wieder ein hochklassiges Konzert in der Klosterkirche sein wird, denn unsere Klosterkirche hat also so eine tolle Akustik. Also wenn Sie das einmal erlebt haben, also die Künstler, die hier waren, die kommen alle gerne wieder und sagen, das ist so toll hier, hier singt sich so leicht, ist so wunderschön. Also Konzert. Dann haben wir seit im letzten Jahr arbeiten wir mit dem Kultursommer Nordhessen zusammen. Wir hatten im letzten Jahr schon Open-Air-Theater, also nicht nur Open-Air-Kino, sondern auch Open-Air-Theater bei uns hier im Ringhof. Da gab es dann das Stück Momo und den Sommernachtstraum. Und dieses Jahr haben wir mal ganz was anderes. Wir haben die Hohensteiner Marionettenbühne zu Gast, die also dann hier ein Marionettenspiel, den Diener zweier Herren, aufführen wird. Bin ich auch ganz gespannt. Natürlich haben wir wieder Kino im August. Da ist dann der Hof mal proper voll. Wir haben eine Großleinwand aufblasbar von 13 Metern im Hof stehen. Das ist also dann alles verdeckt durch die Großleinwand. Wird auch sehr gut angenommen und ja, da steckt auch die Gemeinde hinter, fördert das sehr, weil die Touristen dann in den Sommerferien hier am Diemelsee ja nicht wissen, was sie machen sollen. Die gehen dann vielleicht auch ins Kino. Ja, und eigentlich traditionell ist bei uns der Ausgang immer der Tag des offenen Denkmals, der zweite Sonntag im September, den wir eigentlich von Anfang an begehen, also mit verschiedenen Aktionen auch begleiten. Da gibt es ja jedes Jahr so ein Thema, so ein Motto. Das haben wir also, wenn es einigermaßen zu uns passt, auch immer ausgefragt, also mit ergänzenden Veranstaltungen dann unterstützt. Es passt nicht immer, so wie dieses Jahr Macht und Pracht. Das liegt uns nicht so sehr hier, das ist nicht so unbedingt unser Ding gewesen. Da werden wir wahrscheinlich uns etwas zurückhalten. Aber was wir eigentlich immer gemacht haben, dass wir ein schönes Konzert am Abend hatten an diesem Tag. Und auch da freuen wir uns immer wieder drüber, dass die Sparkassenkulturstiftung und die örtliche Sparkasse diese Sache ein bisschen sponsert, sodass wir auch wirklich Gruppen hierher kriegen, die sehr hörenswert sind. Also das ist dann schon ein bisschen was Hochwertigeres.
Sie haben auch eine Internetseite, wo man gucken kann, oder besorgt das die Gemeinde Diemelsee?
Nein, wir haben eigentlich von Anfang an, von den ersten Tagen an, eine eigene Internetseite www.kloster-flechtdorf.de. Da findet man alles, da ist ein Terminkalender drin, da stehen die Veranstaltungen drin, da gibt es einen Pressespiegel. Also da kann man sich sehr gut über das Kloster informieren, man kann sich zur Geschichte informieren und sieht auch immer, was hier los ist. Und ja, also diese Seite ist eigentlich unverzichtbar für uns, weil wir damit auch aus der Region heraus wirken, eigentlich weltweit wirken können und staunen wirklich manchmal, wo Anfragen herkommen.
Volker Becker, wie sehen Sie die Zukunft des Klosters? Es gibt jetzt hier schon Kino, wie wir gehört haben, es gibt hier so einiges, es gibt Seminare. Wie soll sich das Kloster Ihrer Meinung nach weiterentwickeln?
Das Kloster muss sich weiterentwickeln. Wir haben dankenswerterweise, und da sind wir auch froh drum, hier einen rührigen Förderverein. Wir wollen in diesem Jahr einen Förderantrag stellen, dass man hier die Möglichkeit hat zu übernachten, dass hier Gruppen längere Tage, Wochen vielleicht verbringen können, hier Seminare abhalten oder einfach die Wanderer hier mal einkehren und die Räumlichkeiten für eine Nacht nutzen. Bedeutet natürlich auch weitere Angebote, die man hier gemeinsam mit dem Förderverein zusammenstellen kann. Man hat hier gerade im Ortsteil Flechtdorf nicht oder gar keine Übernachtungsmöglichkeit. Und das ist auch eine weitere Chance, ein weiteres Standbein hier für den Förderverein.
Hochsauerlandwelle. Hegemann unterwegs.
Der Geist, der aus der Klosterzeit kommt, der ist auch hier noch ein bisschen spürbar. Und es ist nicht so, dass wir lustig hier drauf loswirtschaften und fröhliche Feste feiern hier in unseren Objekten. Also wir bedenken schon so ein bisschen, wo wir hier sind und dass das eben auch prägt. Es gab also auch Überlegungen, ja, das ist ja alles baufällig, das reißen wir ab. Dann haben wir gesagt, das kann es ja eigentlich nicht sein. Und da haben wir 2006 einen Verein gegründet, einen Förderverein, der sich versucht hat einzumischen. Es wurde dann ein Gutachten erstellt, ein Wertgutachten. Dieses Gutachten brachte also den Verkehrswert von 1 Euro. Dann kam die Denkmalpflege auf den Plan und gesagt, nee, also so nicht. Das Ganze hat ja einen gewissen Denkmalwert und den hat man mit 20.000 Euro festgesetzt. Wir sind dann ein bisschen sammeln gegangen und im Endeffekt kam es dann 2007 dazu, dass bei der Versteigerung der Karl Baus und ich die Hand gehoben haben und dann hatten wir es. Wenn man vor 10 oder 15 Jahren jemand gefragt hat, hier im Landkreis Flechtdorf, was verbindest du mit Flechtdorf? Dann hat man gesagt, die Mülldeponie und die Raketenstellung. Wenn man heute jemand fragt, was verbindest du mit Flechtdorf, dann sagen sie das Kloster.
Ganz entscheidend war für uns die Anerkennung als Baudenkmal von nationaler Bedeutung. Das hat zur Folge, dass der Bund fördert und wenn der Bund fördert, fördert auch das Land, in unserem Fall eben Hessen. Zur Sühne gelobte Graf Erpo, ein Kloster zu stiften. Und so entstand um 1101 der Anfang des Klosters Flechtdorf.
Die gesamte Grafschaft Padberg stand unter der Schutzherrschaft der Kölner, der Erzbischöfe. Das war eine sehr komplizierte Situation, weil der Chef der Diözese, in der das Kloster lag, war der Bischof von Paderborn. Dieser Konflikt verschärfte sich natürlich noch dadurch, dass plötzlich hier eine dritte Macht auftrat, nämlich die Grafen von Waldeck.
Flechtdorf selber, ein Ort unter 13 Ortsteilen der Großgemeinde Diemelsee. Wir sind eine Flächengemeinde, haben knapp 5000 Einwohner und Flechtdorf hat rund 530 Einwohner.
Hochsauerlandwelle. Hegemann unterwegs.
Neuer Geist in alten Mauern. Wir haben das gerettete Abtshaus. Das drohte ja einzustürzen. Es ist rekonstruiert worden. Ein dreischaliges Mauerwerk, sehr wertvoll, sehr alt. Und heute Volker Becker, Bürgermeister der Gemeinde Adorf, der Gemeinde Diemelsee in Adorf, so muss ich es richtig sagen. Heute haben Sie hier sogar ein Standesamt.
Ein Standesamt nicht ganz richtig. Das Trauzimmer ist auch jetzt hier mit im Kloster integriert. Man kann sich also hier in der Großgemeinde Diemelsee trauen lassen. Einmal in der Verwaltung selber, dort ist ein Trauzimmer. Oder auf der MS Muffert, sprich auf dem Diemelsee, hat man auch die Möglichkeit. Und die dritte Chance hat man hier im Kloster. Und das wird inzwischen sehr, sehr gut angenommen. Die Familie Walter kümmert sich sehr, sehr rührend und sehr familiär darum, wenn hier sich ein Ehepaar trauen möchte. Die Gemeinde bietet das an. Wir haben im vergangenen Jahr 11 Trauungen hier im Trauzimmer gehabt und viele machen natürlich von der Möglichkeit Gebrauch, auch gleichzeitig hier in den historischen Räumen und in den Gemäuer hier zu feiern.
Ja, in alten Mauern, wenn das nicht mal ein gutes Omen ist.
Ja, sicher, eine Scheidung kann man bis jetzt noch nicht erfahren. Also bis jetzt ist scheinbar alles gut gelaufen hier. Das Ja sagen war richtig.
Ja, und demnächst als vierte Attraktion darf man dann noch auf der Lake Line heiraten, auf der Diemelseebrücke, hoch über dem Diemelsee, oder wie?
Ja, das haben wir schon beantragt, dass man auch auf der Hängebrücke dann sich trauen lassen kann.
Hochsauerlandwelle.
Du bist der Platt.
Wie Gott in Gedanken über nicht in 100 Jahre zurücke. Und sind dann in der Tät um 1100. Ob dem Bierje be Paberich, Padberg, lebten damals de Erponen. De waren Grafen und sie hatten der urbene Truppe ihre Burg. Huldigen Dares ist be Paberich de Diemelsee. De Diemle werte abgestorrt.
Der letzte von den Grafen, Erpo von Padberg, war verfreiet mit Beatrix von Nidda. Er stiftete um 1100 das Kloster Flechtrup. Flechtrup liegt in dem Landkreise Waldeck-Frankenberg, Twisker-Kürbach und dem Demelsee. Jede Kloster hat eine Gründungslegende und die von Flechtrup will ich jetzt vertellen. Graf Erpo hatte Streit mit den Leuten aus Horhosen, jetzt Niedermarsberg. Er wollte die Stadt anstecken, sie soll runterbräuchen, bloß Schutt und Aske soll nach übrig bleiben. Er satte sich ob seinen grauten Gohl, und als Graf hatte er ein langes Schwert zum Kämpfen. Imme ihre Römme waren seine Saldorten. Sie machten sich zusammen ob den Wirch und mussten ungefähr 10 Kilometer weit reden, bis sie dann nach Horhosen kamen. Die Leute von Horhosen sahen den Trupp kommen. Das konnte nix Gutes bedeuten. Sie kriegt nicht mit der Angst zu daune. Wat no? Bohine, wie sich schützen? In de Kirke. Um 1100 werden die romanischen Kirchen gebohrt. Sie hatten die dicken Mäuern und kleine Fenster. Dorhinger hatte mitten den Schutz. Die Leute drängen sich in der Kirche dichte zusammen, und in allen Mann nahm in der grauten Naut das Kruzifix vom Altar. Er drichtet für sich her und ging zum Ausgang von der Kirche. Er ging Graf Erpo entgehen, mit ganz viel Mut. Die anderen folgten ihm. Afse Erpo wohl imme stimmen könnten, dat he ihnen nix diet. Der alle Mann streckete seine Arme ot, hell der Jesusfigur hau und ging langsam führern, balle war he be Erpo. Und Erpo, he gerotte in Raske, tuch dat Schwert und Horde in Stücke oder Dünderkrone. Im selben Augenblicke hatte er keine Kraft mehr in seinem Arme. Seine Hand verkrampfte sich, seine Arme sunken nur ohne. Er war gedruppen von Gottes Strafe. Er konnte nicht mehr kämpfen. Seine Schwurhand nit mei broken. Hey hatte graute Sünge dorn, dat wusste hey. Hey gelurbede en Kloster te stiftene. Da konnten de frommen Mönche für seine Seele beten. Dat Kloster werte eist im Boge bei Paderborn gebohrt. Später werte et noch Flechtrup verlicht. Da horte de Grund und Burden Erpo selber und nit wie in Boke seiner Frore. Wie de Sturven war, wollen de Verwandten dat Anwesen wieder haben. Erpo werte in Flechtrup begraben. Je wittet sicher, dat in Flechtrup de Leute vom Förderverein der ehemaligen Klostergebrüche gekauft hat. So, dass man sie jetzt besichtigen kann. Man kann da auch Kaffee trinken, frieren, Fürträge hören, Filme gucken und nach vieles andere. Karl Baus vom Fürstande hat viel über die 400 Jahre Geschichte mit dem Benediktinermönchen Roterfohn und uns vieles davon wittenlorten. Die Geschichte, die ich leg vertellen will, ist ungefähr 1350 im Flechtrupper Kloster tatsächlich passiert. Schon über 200 Jahre wirken hier Benediktinermönche. Die beiden beeindruckenden Türme von der Klosterkirche zeigen schon seit 100 Jahren den Pilgern den Weg in der Marienkirche. No kamen schlechte Täten. Adelsfamilien hatten Fäden gegeneinander. De Pest tuch dür dat Land und et gab schlechte Ahnen. Et worte naht und te kalt. De Leute werden immer ärmer und dat Kloster kriegte kaum noch Wort. De Tente brachte nit mal viel. Für lauter Naut hatte de Abt Dominus Zanderus schon ganze Güter verkauft. Wo konnte er nach an etwas Geld kommen? Seine Mönche mussten Votierten haben, auch de Konversen. Dat waren Klosterbräudere, der nicht de Messe lesen droften, aber mitte im Klostergebäude wunden und viel von der Arbeit dienen. De Geschichte, der ich nur fürdrehe, ist dreimal abgeschrift worden, ob platt. Sie ist nicht ot gedacht. Auch war he en Abt. De hatte der grauten Glocken zweie verkauft der Stadt Torwarburg. Da war he en Konvers. De stichte ob den Turm und nahm eine Ackes in seine Hand und sichte, weil de Glocken antastete, dem woll he seinen Kopf entwei schlorn. Und dat kam für den Herren und Grafen, de Torwalde je in Herr war. De bestallte den Abt für sich und schwatzete mit ihrme und sichte ihrme, dat he je hort hatte, dat he hätte de Glocken verkauft. Hätte hei de net herbracht, so soll hei se auch hei loten. Und wann hei so regieren will, so wör hei hei to nix mei nutze. Und so blieften de Glocken hei. Und hei tuch weg und kam to Wormeln und werte do in Provist. Und ich glaube, hei het Sander und war von dem Kahlenbirje geboren. In dieser Tät gaf et de Hauduls gesproke nach gar nit. De kam erst nor der Reformation mit der Bibelübersetzung von Luther in unser Land. Tau Klostertäten schwatzelten se in Flechtrup platt. Dat war in ganz Neudeutschland de Sproke der Hanse. Diese Geschichte ist ein Norwes, dat de Waldeyer Grafen sich immer dat Kloster kümmerten. Sei verhulp, unter anderem, dat nor der Reformation de Waldeyer Grafen und nit Kurköln dat Kloster mit ollen Güdern übernehmen und behallen konnten. Et ward grötteste Kloster in ihrer Grafschaft. Eine Kölner Bebele im Flechtrupper Kloster. Das Flechtrupper Kloster hatte von einem Kürbercher Kaufmann Ring, der in Köln ein ganz reichen Mann geworden war, eine wunderbare Bebele geschenkt gekriegt. Es war eine Bebele in plattdeutscher Sprache, gedruckt 1478-79. Das war ungefähr 40 Jahre, ehe Martin Luther de Bibele übersatte. De Bibele hatte ungefähr 130 graute Bilder gedruckt quer über ne ganze Seide. Jedes Bild war einzeln und gemalt. De Farben leuchtet jetzt nur über 500 Jahren nach Venedig. Düsse Kölner Bebeln waren der ältesten richtigen Bilderbebeln. Der Kaufmann Rink war Mitglied in der Flechtrupper Marienbruderschaft Wirst. Bruderschaften waren Fürgänger von den Schützengesellschaften. Wie wittet leider nit bei der Bebele und dem Flechtrupper Kloster nach der Reformation blieft is. Wie hat aber ne rege Fotos von so einer Bebele marken konnt. In Nottbeck, nicht ganz weit von Münster, im Museum für westfälische Literatur, ist so eine Kölner Bebele Otgestalt. Einige von den wunderschönen Bildern sind im ehemaligen Abzhose in Flechtrup abgehangen, unter anderem auch der Sede mit der Erschaffung der Welt. Diese Schöpfungserzählung. Dieser Schöpfungserzählung liegt das Weltbild des Alten Testamentes zugrunde. Die Himmel ist wie eine Kaiserglocke über der flachen Erde gespannt. Drüber ist Water, das fällt beim Regnen runter. Drunger ist Water, das kümmert als Quellen rupp ob der Erde. Am Firmament sind die Lächter des Himmels angebracht, Sonne, Mond und die Sternen. Ob der Erde geht et festet Land und afgedeilt dat Meer. He beginnt Genesis, dat erste Bauk der fünf Baukere Moses. Dat erste Kapitel ist von der Geschippenes der Welt und aller Kreaturen und de Werke der ses Dare. An dem Anbeginne schob Gott Himmel und Erden. Mehr de Ehre was leddig, und de Dusternisse wären ob enem an Glate des Afgrundes, dat is ob dem Angesichte der Elementen do unterscheiden. Und der Geist Gottes ward gefort burbende Watere. Und Gott, der sprach, das Licht werde, und dat Licht ward. Und Gott, der sah, dat Licht, dat dat gut was. Und he deelde das Licht vor der Dusternisse. Und dat Licht nahm de hei den Dach, und de Dusternisse de Nacht. Und der Abend und der Morgen ward ein Dach. Und de Gott, der sprach, dat Firmament werde, i dem Mittle der Water, und he schädde der Water vor de Wateren. Und Gott markete dat Firmament und deelte de Watere, de da wäre unter dem Firmament, vor de da wäre burbe dem Firmament, und dat geschah also. Und Gott nomde dat Firmament der Himmel, und dat ward der Abend und der Morgen der andere Dach. Und Gott sprach euer, der Watere, der unter dem Himmele sind, werden vergattert an ene Städte, und erschiene de Durigkeit, Druigkeit. Und dat geschah also. Und Gott hete de Durigheit dat Erdreke, und de Vergaderinge der Watere hete he dat Meer. Und Gott sah, dat dat gut was.
Hochsauerlandwelle.